im Krankenhaus. Der Klinikseelsorger geht durch die Reihen. Er grüßt, tröstet, ermutigt seine Patienten. Am Bett eines jungen Mannes bleibt er länger stehen. Auf dem Namensschild, das an seinem Bett angebracht ist, liest er den Namen Feld. Feld, F-I-L-D, buchstabiert der Pfarrer. Feld habe ich noch nie gehört. Und der junge Mann zuckt zusammen, dreht sich auf die andere Seite. Entschuldigung, sagt der Pfarrer und legt seine Hand auf den Arm des Patienten. War nur Neugier, tut mir leid. Ich wollte Sie nicht verletzen. Plötzlich bricht es aus dem jungen Mann heraus, so laut, dass es die anderen im Zimmer mithören können. Ja, ich heiße Feld, wirklich Feld und nur Feld. Man hat mich nämlich damals auf dem Feld gefunden, direkt neben der Autobahn. Dort wurde ich als Baby, als Wickelkind ausgesetzt. Der Traktor ratterte beim Mähen knapp an mir vorüber, aber ein Lastwagenfahrer hat mich entdeckt. Er gab mir den Namen des Fundortes. Sehen Sie mich an, schreit er verzweifelt. Ich bin nicht erwünscht. Ich bin nicht gewollt. Ich bin nicht geliebt. Ich bin ein Findelkind. Ich heiße Feld, wirklich Feld und nur Feld. Soweit die Geschichte. Ich finde, sie geht unter die Haut. Wenn man sich vorstellt, was dieser junge Mann durchgemacht hat und wie diese Erfahrung wie ein roter Faden durch sein ganzes Leben hindurchgeht. Ein herzloser Vater hat ihn am Straßenrand ausgesetzt. Er hat das Kind schutzlos und hilflos dem Tod preisgegeben. Und dann hat er sich auf leisen Sohlen davon gemacht. Und letztlich ist ihm egal, was aus seinem Kind wird. Mir geht die Geschichte unter die Haut. Aber sie geht ja noch tiefer. Wenn wir uns vorstellen, dass diese Geschichte nicht nur die Geschichte dieses jungen Mannes ist, sondern auch unsere Geschichte sein könnte. Wenn wir uns vorstellen, dass wir an seiner Stelle sind und der herzlose Vater Gott ist. Kann das sein? Ein herzloser Gott hat uns auf dieser Erde ausgesetzt. Er hat uns schutzlos und hilflos dem Tod preisgegeben. Und dann hat er sich aus leisen Sohlen einfach so davon gemacht. Und eigentlich ist es ihm egal, was aus uns wird. Der Psychologe Tilman Moser geht in seinem Buch Gottesvergiftung sogar noch weiter. Er erzählt, dass er Gott nicht nur als fernen, herzlosen Vater erlebt, der sein Kind ausgesetzt hat. Er beschreibt Gott sogar als sadistischen Vater, der immer wieder Kontakt zu seinem ausgesetzten Kind aufnimmt und es dadurch quält. Ein sadistischer Vater, der seinem Kind immer neue Schuldgefühle einredet. Ein grausamer Vater, der seinem Kind immer wieder Prüfungen auferlegt, um zu sehen, ist sein Glaube dennoch stark? Du hast es fertiggebracht, dass ich während langer Zeit mein Leben als ein grausames Experiment in deiner Hand erfuhr, bei dem du unentrinnbar der Stärkere warst. So schreibt Moser als Vorwurf an Gott. Ich weiß nicht, ob Sie solche radikalen Gedanken kennen. Vielleicht nicht so radikal als Vorwurf Gott gegenüber, vielleicht eher als unsichere Frage in einer schwierigen Situation. Kann ja sein, taucht immer mal wieder auf die Frage, wer ist eigentlich Gott? Gilt ja auch für euch Konfirmanden. Wer ist dieser Gott und wie verhält er sich zu mir? Das wollen wir die nächsten paar Monate mal durchbuchstabieren. Und wenn Jesus ein Gleichnis erzählt, dann will er uns immer etwas über Gott erzählen, eine Weisheit Gottes näher bringen. Und wenn Jesus etwas über Gott erzählt, dann ist das etwas ganz anderes als die Gedanken, die wir uns selbst über Gott machen. Jesus gibt nicht nur irgendwelche Gedanken von Gott und über Gott an uns weiter. Wenn Jesus von Gott redet, dann erfahren wir verbindlich, wer Gott ist und wie er sich zu uns Menschen verhält. Die Worte, die ich zu euch rede, die rede ich nicht von mir selbst aus. Das Wort, das ihr hört, ist das Wort des Vaters, der mich gesandt hat. Gott wird durch Jesus uns nahegebracht. Wir haben von Rudi Müller die Geschichte, die zwei Gleichnisse gehört, und ich möchte mich heute auf ein Gleichnis beschränken, dann wird es einfacher. Wir machen das heute nicht mit dem verlorenen Schaf, sondern mit dem verlorenen Groschen. Dafür singen wir danach ein Lied von einem wunderbaren Hirten. In drei Schritten wollen wir herausfinden, wer ist dieser Gott und wie verhält er sich zu mir? Der erste Schritt: Gott ist ein trauriger Verlierer. Jesus erzählt von dieser Frau. 10 Silbermünzen hat sie gespart. Klar, nicht viel. Das entspricht 10 Tageslöhnen oder 10-mal dem Preis für ein Schaf. Als diese Frau eine Silbermünze verliert, ist das für sie eine absolute Katastrophe. Wie mühsam hat sie sich dieses Geld zusammengespart? Auf was hat sie nicht alles verzichtet, um das Geld beiseite legen zu können? Die Frau ist todunglücklich, weil sie eine von ihren 10 Silbermünzen verloren hat. Und es ist ja schon erstaunlich, dass Jesus die Dreistigkeit besitzt, Gott mit einer solchen armen Frau zu vergleichen. Gott ist doch reich. Wenn schon, dann hätte er doch von einer Gutsherrin oder einem Gutsherrn erzählen können. Einer Gutsherrin, die Millionen von Silberstücken besitzt. Das würde doch viel besser zu Gott passen. Schließlich gibt es ja auch Milliarden von Menschen. Aber genau das ist der Punkt. Jesus vergleicht seinen Vater nicht mit einer reichen Gutsherrin, denn diese könnte ja sagen, ach, so eine kleine Silbermünze, wegen der bücke ich mich nicht noch einmal, um zu sehen, ob sie unter dem Tisch oder unter dem Schrank oder wo auch immer liegt. Hab ja noch andere und genügend. Jesus vergleicht Gott mit einer armen Frau und er sagt, wenn schon diese arme Frau traurig darüber ist, dass sie eine Silbermünze verloren hat, um wie viel mehr ist Gott traurig, wenn eins seiner Geschöpfe, ein Mensch, den er geschaffen hat, erschaffen, gewollt hat, wenn der oder die verloren geht. Gott ist traurig, wenn wir vor ihm weglaufen. Gott ist traurig, wenn er merkt, dass wir eine völlig falsche Richtung eingeschlagen haben und eine völlig falsche Vorstellung von ihm haben. Und Gott ist traurig, weil er mit uns zusammen sein möchte. Vielleicht sollten wir diese Gedanken einfach einmal für uns ganz persönlich zulassen und uns sagen, für Gott ist es wichtig, dass ich da bin. Für Gott ist es wichtig, dass ich mit ihm zusammen bin. Für Gott ist es wichtig, dass ich nicht verloren gehe. Gott ist ein trauriger Verlierer, das erste. Der zweite Gedanke, Gott ist ein fleißiger Sucher. Stellen wir uns noch einmal die arme Frau vor, die eine Silbermünze verloren hat. Ihre armselige Hütte hat kein Fenster und das Licht kommt nur durch die Türe herein. Deshalb zündet sie ein Öllämpchen an und leuchtet in alle Ecken, aber all das nützt nichts. All das nützt nichts, kehrt sie das ganze Haus aus, bringt auch nichts. Sie räumt die Möbel und die Einrichtungsgegenstände beiseite. Sie fegt den Boden und hofft, dass die Münze auf dem harten Fußboden aus Felsgestein irgendwie zu hören ist. Gott ist ein fleißiger Sucher. Und er sucht nach uns allen, an allen möglichen und unmöglichen Orten. Er lässt kein Mittel unversucht, um uns zu finden. Er stöbert uns auf in den unmöglichsten Verstecken unseres Lebens. Man kann sich zum Beispiel hinter Argumenten, hinter guten Argumenten verstecken. Man kann Argumente um sich herum aufbauen und sagen, erstens, Gott kann man sowieso nicht beweisen. Und zweitens, will ich überhaupt nicht an einen Gott glauben, der so viel Elend in dieser Welt zulässt. Und drittens bin ich davon überzeugt, dass Gott sowieso nur irgendwie eine Einbildung des Menschen ist. Das, was sich die Menschen wünschen und selbst nicht erreichen können, das nennen sie dann Gott. Gute Argumente. Man kann sich auch hinter Bitterkeit und Groll verstecken. Es gibt viele Menschen, die verletzt wurden durch Christen, die Kirche. Manche haben eine sogenannte christliche Erziehung genossen, die es ihnen heute schwer macht, Christ zu sein. Wenn man erlebt hat, wie Religion als Druckmittel gebraucht wird, nach dem Motto, der liebe Gott sieht alles, dann will man mit diesem Gott auch nichts mehr zu tun haben. Auch Christen, die immer alles besser wissen und über andere urteilen und nicht vor der eigenen Türe kehren, können eine Ablehnung gegenüber Gott hervorrufen. Habe ich diese Woche auch schon erlebt beim Geburtstagsbesuch. Schließlich gibt es noch die Schicksalsschläge. Auch Schicksalsschläge können ein Versteck bilden, aus dem wir ganz schwer wieder herauskommen. Wir brauchen nur ein Kind zu denken, das sexuell missbraucht wurde. Wie aktuell. Wie soll ein solches Kind jemals wieder vertrauen und glauben können? Wie soll das gehen? Schwere Krankheiten, Todesfälle in der Familie können dazu führen, dass das Vertrauen in einen Gott, der es gut mit uns meint, absolut tief erschüttert wird. Argumente, Bitterkeit, Schicksalsschläge, die Liste ginge noch weiter und ist lang. Ich habe diese Dinge als Verstecke vor Gott bezeichnet. Damit möchte ich die Argumente keinesfalls ins Lächerliche ziehen und die schweren Erlebnisse nicht verharmlosen. Vielmehr geht es darum, dass wir erkennen, jeder und jede von uns trägt solche Fragen und solche Zweifel, solche inneren Verletzungen und Enttäuschungen mit sich herum. Jede und jeder von uns hat solche Verwundungen, die es uns schwer machen, auf Gott zuzugehen und uns ihm anzuvertrauen. Und nun kommt das Beste an diesem Gleichnis. Denn Jesus sagt, musst du auch gar nicht. Als verlorene Silbermünze musst du dich nicht aus eigener Kraft Gott hingeben, zu Gott hinbewegen. Gott sucht nach dir. Er sucht dich an den unmöglichsten Orten deines Lebens. Er sucht dich hinter deinen Argumenten, mit denen du dich verbarrikadiert hast. Vielleicht schickt er dir einen Menschen, mit dem du diskutieren kannst. Einen Menschen, der dich versteht und dir zeigt, es gibt gute Argumente, an Gott zu glauben. Er sucht dich in der Ecke, in die du dich zurückgezogen hast, damit du auf keinen Fall wieder von jemandem verletzt wirst. Gott geht auf dich zu und fragt, willst du gesund werden? Willst du deine Verletzungen und Enttäuschungen mir anvertrauen? Willst du dich mit mir auf den Weg machen, innerlich heil zu werden? Gott sucht nach dir. Er will dir helfen, deine Lebensgeschichte zu verstehen und anzunehmen. Und vielleicht ist das der schwerste Punkt, dass wir auch die Schattenseiten und Täler unserer eigenen Lebensgeschichte annehmen und es wieder lernen, Gott zu vertrauen. Gott ist ein fleißiger Sucher. Er sucht uns, denn er weiß, dass wir aus eigener Kraft nicht aus unseren Verstecken herauskommen können. Aber das ist ja auch, Gott sei Dank, nicht nötig. Gott hat uns in allen unseren Verstecken schon längst entdeckt. Und er will uns heraushelfen aus diesen Verstecken, sodass wir mit ihm zusammen sein können. Der dritte und letzte Gedanke. Gott ist ein glücklicher Finder. Es war im Zoo. Eine Familie hat ein Kind verloren und die Eltern suchen verzweifelt nach ihm. Über Lautsprecher wird das Kind überall ausgerufen, sich zu melden. Vater und Mutter rennen wie wild durch den Zoo den ganzen Weg wieder zurück und da entdeckt der Vater das Kind, wie es ganz vertieft vor dem Affenkäfig steht. Könnte mir auch passieren. Da geht der Vater voller Zorn auf das Kind zu, packt es am Arm und schlägt es. Habe ich dir nicht gesagt, du sollst bei uns bleiben? Leider gibt es solche Szenen hin und wieder. Und leider meinen Eltern auch, sie müssen ihre Kinder spüren lassen, wie mühevoll und anstrengend die Suche war. Gott sei Dank ist das bei Gott anders. Gott ist wirklich ein glücklicher Finder, so wie die Frau, die nach ihrer Silbermünze gesucht hat. Und als sie die Silbermünze endlich findet, geht sie nicht einfach zur Tagesordnung über und verstaut die Silbermünze im Schrank. Nein, sie findet ihre Münze, rennt aus dem Haus zu ihren Freundinnen, Nachbarinnen und jubelt. Ich habe mein Geld wieder, schaut her und freut euch mit mir. Gott ist wirklich ein glücklicher Finder, kein schimpfender, kein nörgelnder, kein moralisierender Gott, lässt uns die Strapazen seines Suchens büßen. Die Augen Gottes, die uns in unserem Versteck entdecken, sie blicken uns freundlich an. Gott freut sich, wenn er uns gefunden hat. Gott freut sich und er lädt uns ein. Komm heraus aus deinem Versteck und vertraue mir. Komm heraus aus deiner Ecke und freu dich mit mir. Gott ist wirklich ein glücklicher Finder. Amen.